Wir sind jetzt in Matthäus 10 und zwar, ich lese uns 2 bis 15. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus, sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alphaeus und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananiter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin und verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, auch nicht 2 Hemden, weder Schuhe noch Stab. Denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Es ist heilsgeschichtlich auf den ersten Blick völlig unscheinbar. Es ist eine der wichtigsten Passagen wegen dem Verständnis der Bibel, die überhaupt in der Heilige Schrift drinsteht. Aber ich möchte Schritt für Schritt einfach durchgehen. Und zwar, hier haben wir etwas. Ich habe dann hier gegen Schluss kommt dann ein Exkurs, also nochmal so eine Bibelarbeit. Das wäre eigentlich ein Abend für sich, aber es ist einfach zum Nachschlagen, wer es nachschlagen will, was die Apostel für eine Rolle spielen. Wisst ihr, Luther hatte ein Problem. Luther hat aus einem Nichts eine Sprache geschaffen. Und zwar diese hochdeutsche Sprache, die wir heute besitzen, das ist an und für sich etwas, wenn man es genau nimmt, ist das eine aufgepropfte sächsische Kanzleisprache. Und er hat diese Sprache genommen, hat das Hochdeutsche daraus geschaffen, auch für seine Bibelübersetzung, aber jetzt hatte er keine Worte. Und jetzt ist Luther hingegangen, hat viele Worte geschaffen und hat einfach das alles bearbeitet, aber er hat manche biblische Ausdrücke, hat er nichts gewusst, was er mit machen soll, und er hat es einfach gar nicht übersetzt. Und das ist das Wort Apostel. Er hat 2 Worte gar nicht übersetzt, Apostel und Engel. Also Apostolos heißt griechisch einfach der Gesandte. Engelos heißt einfach der Bote. Er hat einfach nicht übersetzt, hat ein deutsches Wort draus gemacht, hat das Los weggelassen, hat einfach einen Apostel draus gemacht, einen Engel draus gemacht. Jetzt hat das Wort Apostel einen ganz geheimnisvollen Klang, ist aber eigentlich überhaupt nicht, sondern das Wort heißt ganz einfach, das sind die Leute, die er senden wollte. Die hat er nachher zu den Heiden gesandt, mit dem 13. oder dem neuen 12. Apostel Paulus, dem Apostel der Heide. Und ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir begreifen, was hier passiert. Er geht hier hin, sendet seine Apostel aus, die von ihm gesandten. Und jetzt passiert eigentlich was ganz Seltsames. Und ich möchte einfach euch bitten, wenn ihr Bibel lest, ich werde immer älter, ich sehe immer mehr vom Reich Gottes, ich bin immer mehr schockiert. Ich bin immer mehr schockiert, wie man die Bibel lesen kann, nichts verstehen kann. Und zwar, das kommt nicht, weil die Leute nicht intelligent wären. Die Leute sind einfach geistlich faul. Versteht ihr? Sie sind geistlich faul. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich die Bibel lese, dann muss ich mir 2 Dinge vergegenwärtigen. Die Bibel meint immer, was sie sagt, und sie sagt immer, was sie meint. Jetzt kommen natürlich die Gläubigen, teilweise die Bibelübersetzung herausgeben, in einer bodenlosen Frechheit gehen die hin und ändern einfach das ab, was in der Bibel geschrieben steht, wie sie Lust haben. Zum Beispiel in Philipper steht ein paar Passagen immer zu Beginn, zum Beispiel Kapitel 4, zu Beginn von einem neuen Abschnitt. Und da sagt Gott, ihr Brüder, tut das und das. Da haben die keine Hemmung hinzugehen und zu schreiben, ihr lieben Brüder und Schwestern. Da muss ich sagen, Entschuldigung, steht da nicht da. Wisst ihr, aber da sagt man, oh, Empörung, warum macht das jemand? Aber wir machen das alle, wenn wir Bibel lesen. Und ich möchte jetzt einfach auf einen ganz bestimmten Punkt raus. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es so. Und er schreibt in diesem kostbaren, teuren Buch, obwohl es so dick ist, 1169 Kapitel hat und ungeheures Volumen hat, er ist kein einziges Wort umsonst. Er sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wisst ihr, jetzt hast du hier etwas. Und zwar, ich sage das aus einem bestimmten Grund, weil wir in dem Kampf mit Kreisen, die einfach biblisch nicht sauber geht, haben wir immer den Kampf Zeichen, Wunder. Da kommen die Leute und sagen, da steht's doch. Ich soll so evangelisieren. Markus 16, da steht's doch. Wisst ihr? Und wenn man die Bibel jetzt heilsgeschichtlich sauber liest, dann ist das gar kein Thema. Da kommt man weder in Verwirrung, noch kann man überhaupt hier angegriffen werden, wenn man das alles hinwegtun kann. Das möchte man jetzt mal tun. Da sagt die Bibel ganz einfach. Er nennt diese 12 Apostel beim Namen. Wäre es auch möglich gewesen, jeden Apostel zu untersuchen, aber es ging zu weit. Und da siehst du, dass von den ganzen Aposteln 11 als Märtyrer gestorben sind. Der einzige, der nicht als Märtyrer gestorben ist, ist der Johannes, sein Lieblingsjünger. Der ist auf Patmos gewesen, der hat die Offenbarung geschrieben. Alle anderen sind in die Welt gegangen. Ich kann auch mal eine Liste mitbringen, vielleicht das nächste Mal, wo die Apostel drauf sind, wo sie gestorben sind, wann sie gestorben sind, wie das gelaufen ist. Auch interessant, gell? Wo sie hingegangen sind, wie sie den Märtyrertod gefunden haben, aus dem Johannes. Aber jetzt ist was Interessantes. Vers 5. Diese 12, jetzt sage ich es mal vorsichtig, bist du das oder ich? Versteht ihr? Wenn Gott sagt, diese 12, die Apostel, dann meint er die Apostel. Wisst ihr, das ist ungeheuer wichtig. Diese 12 sandte Jesus aus. Und jetzt erklärt er. Er gebot ihnen und sprach. Jetzt kommt ein Missionsbefehl. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es 3 Missionsbefehle gibt. Es gibt 3 Missionsbefehle. Der erste ist hier, Matthäus 10. Der zweite ist Matthäus 28, kennen wir alle, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle, steht Ethne, also Heiden. Und der dritte, Markus 16. Es ist interessant. Bei 2 Missionsbefehlen sind Zeichen und Wunder drin. Also wo gesagt wird, wenn du evangelisierst, dann müssen Zeichen und Wunder geschehen. Aber bei einem sind die Wunder nicht drin. Ausgerechnet bei dem an die Heide, nämlich an uns. Jetzt müssen wir ja untersuchen, warum ist das so? Jetzt hast du da was ganz Einfaches. Er sagt, begebt euch nicht auf die Straßen der Heiden. Dieser Missionsbefehl ist nicht für die Heiden, für uns. Heiden ist ein Wort, hat auch Luther geschaffen im Prinzip. Das meint ganz einfach alle Nicht-Juden, Ethne. Da kommt die ethnische Gruppe her. Du könntest auch mit Nationen übersetzen, aber das ist sauber. Also es gibt eigentlich kein deutsches Wort, das das genau trifft. Du müsstest hinschreiben, eigentlich statt Heide müsst immer schreiben, alle nicht-jüdischen Völker. Aber das tut man nicht, gell, bei der Übersetzung. Aber er sagt jetzt klipp und klar, geh nicht zu den Heiden, geh nicht zu den nicht-jüdischen Völkern. Der Missionsbefehl betrifft uns gar nicht. Ihr versteht? Wenn die Bibel sagt, geh nicht zu den Heiden, dann kann ich den niemals für mich benutzen. Und er gibt nicht den Heiden den Auftrag oder uns im Jahr 2019, sondern den Aposteln. Das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Und betretet keine Stadt der Samariter. Dieser Missionsbefehl gilt nicht für die Samariter. Das heißt, wenn jetzt jemand die Samariter evangelisiert, gilt der nicht. Wenn jemand die Heide evangelisiert, uns, gilt der nicht. Das ist gar keine Frage. Sondern was sagt er? Geht vielmehr. Ist also jetzt die Verstärkung, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 2 ganz wichtige Aussagen. Dieser Missionsbefehl betrifft Israel. Und er betrifft die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich bin ein großer Freund Israels. Ich glaube, dass Israel das auserwählte Volk ist. Ich glaube, dass derzeit das passiert, was im Hesekiel 36 bis 39 geschrieben steht, dass Gott sein Volk zurückhält. Ich glaube, dass mit 1948, mit der Gründung des Staates, die Endzeit in die entscheidende Phase gegangen ist. Ich glaube, dass 1967 mit der Zurückeroberung Jerusalems letztendlich die Zeit der Heide beginnt zu enden. Also Israel ist absolut entscheidend. Aber ich glaube, dass laut Bibel 2/3 von Israel stirbt in die Endzeitkriege, nur 1/3 überlebt und das bekehrt sich an einem Tag bei der Wiederkunft Jesu. Also ich bin ein großer Freund des Hauses Israel. Aber da steht jetzt eine ganz klare Aussage. Die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und aus dem Grund kann ich es nicht verstehen, wie Missionswerke, oft israelfreundliche Missionswerke, auf die Idee kommen, dass man Israel nicht evangelisieren sollte. Da muss ein Jude, egal ob er in Israel wohnt oder in Amerika ist oder in Russland, du musst ihn genauso evangelisieren wie ein Heide. Du musst einen Jude evangelisieren, du musst einen Heide evangelisieren, du musst einen Samariter evangelisieren, weil jeder von denen tot in Sünde ist, jeder ist ein Sünder, jeder fährt in die Hölle, wenn er sich nicht bekehrt. Seht ihr, das ist Fakt laut Bibel. Und da steht jetzt eine ganz klare Aussage. Das ist ein Missionsbefehl, der betrifft uns nicht, die Samariter nicht, nur Israel. Jetzt siehst du, dass er einen Befehl gibt, Israel zu evangelisieren. Gibt jetzt hier die Apostel, speziell. Hat mit der Heilsgeschichte zu tun. Aber er sagt klipp und klar, hat mit Heiden nichts zu tun, mit Samaritern, nur mit Israel. Und er sagt klipp und klar, sie sind verlorene Schafe, sie müssen sich bekehren, sie müssen wiedergeboren werden. Wenn jemand der Jesus nicht findet, das ist völlig egal, was das für ein Mensch ist, geht er verloren. Seht ihr? Er ist für alle gestorben, er will alle retten, keine Frage. Aber er muss evangelisiert werden. Das ist eine ganz klare Aussage. Wisst ihr, da denkst du immer, das ist jetzt besonders lieb zu Israel. Die sind gerade nicht lieb zu Israel. Die riskieren, dass sie verloren geht. Wenn ich einen Jude liebe, dann evangelisiere ich ihn. Ich habe Israel schon die Testamente mitgenommen, oder wenn ich die weitergibst, gell? Ja, dann muss ich genauso ein neues Testament geben, wenn da jemand ist, wie jemand in Deutschland. Ich will ja, dass die gerettet werden. Hier ist eine ganz klare Aussage. Und jetzt ist interessant, der Missionsbefehl ist ein bisschen anders wie die anderen. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Warum ist es nahe herbeigekommen? Das Reich Gottes hat 5 Erscheinungsformen. Die erste Erscheinungsform ist das Alte Testament. Da ist das Reich Gottes nur verheißen. Reich Gottes bedeutet Königreich der Himmel. Das heißt, das Königreich Gottes ist immer nur dort, wo der König ist. Der Herr der Herren und der Könige ist der Herr Jesus. Also ist das Reich Gottes immer dort, wo der Herr Jesus ist. Im Alten Testament ist er noch nicht substanziell aus dieser Lichtswelt Mensch geworden, sondern ist lediglich als der Engel des Herrn erschienen unter den Menschen. Das heißt zu Deutsch, das Reich Gottes war noch nicht da, weil der König nicht da war. In den Evangelien ist das Reich Gottes da. Warum? Weil der König da ist. Aber jetzt kommt ein Problem. Der König ist da. Warum sagt dann die Bibel nur, es ist nahe? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil er in der Phase zwar als König da ist, aber das Reich Gottes noch nicht, so wie es Israel verheißen ist, aufrichtet. Er sagt aber zu ihnen, als er bestimmte Dämonenaustreibung macht, die nur der Messias machen konnte, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, hier ist jetzt Reich Gottes nahe. Und er sagt, das müsst ihr ihnen verkündigen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Vers 8. Wenn man Israel evangelisiert, dann zeigt er hier, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Wenn man Israel evangelisiert, dann ist das absolut von Gott her gegeben. Aber der Streit fängt ja schon an, ob Israel evangelisieren muss. Wenn ihr jetzt Apostelgeschichte 13, 46 noch zusätzlich dazu lest, dann seht ihr etwas, da sagt Paulus. Und zwar, er redet hier in Vers 45, heißt, als die Juden jedoch die Volksmenge sahen und so weiter. Und jetzt erklärt er, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch, also den Juden, musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Die Bibelstelle sagt eindeutig, wenn ein Jude der Herr Jesus nicht angenommen hat, das ist nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist die Zeit der Gemeinde, dann geht er des ewigen Lebens verlustig. Das ist eine eindeutige Aussage. Und jetzt sagt er, wenn ihr zu ihnen geht, dann tut Zeichen und Wunder. Warum? Wisst ihr, die Bibel ist ein Buch, wo ein Kind verstehen kann. Man muss bloß alles schön zusammensetzen. 1. Korinther 1, 22. Da steht ganz einfach die Auflösung. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Das sagt die Bibel ganz klar. Israel wollte Zeichen. Zeichen und Wunder haben ganz massiv mit Israel zu tun. Ich kann jetzt nicht einfach so tun, als wäre die Heide hier die Leute, die Zeichen und Wunder kriegen sollen. Sondern ist ganz massiv auf Israel gerichtet. Und Gott gibt mit dem Missionsbefehl sogar ganz klar den Befehl, indem er sagt, geht hin, tut Zeichen und Wunder. Sie verkündigen in der Phase noch nicht, tut Buße und glaubt, das ist interessant. Sie verkündigen noch nicht, ihr müsst euch zum Jesus bekehren. Machen sie noch nicht. Sonst sie sagt bloß, jetzt kommt das Reich Gottes. Das ist der Missionsbefehl. Das sollen sie mit Zeichen und Wunder tun, dass sie seht, jetzt beginnt die messianische Zeit. Also hier, ganz klar, nur in Israel. Botschaft lautet, das Himmelreich ist nahe. Dritte ganz klare Phase, die hier beachtet werden muss, Zeichen und Wunder müssen massiv getan werden. Jetzt lest doch mal die Bibel. Guck doch, wo geschehen die Zeichen und Wunder? Wir kommen nachher drauf. Der Großteil der Zeichen und Wunder ist geschehen zu Lebzeiten Jesu in Israel. Der Großteil der Wunder ist geschehen durch die Apostel in Israel. Sie haben sie später bei den Heiden auch getan, aber eben nur, weil sie Apostel sind. Und die Bibel dann sagt, 2. Korinther 12, 12, dass die Apostel besondere Zeichen haben. Und mit der Zeit der Apostel zieht Gott die Zeichen in der Form, wie sie hier waren, einfach zurück. Wenn du das nicht siehst, dann kannst du jedem alles erzählen. Wisst ihr, dann machst du die Leute kaputt. Du redest ihnen ein, die Wunder geschehen, wie zur Zeit der Apostel, und sie geschehen halt nicht. Wisst ihr, wie viele Säle sind zerstört worden, wenn man sie mit Rollstuhl zur Heilungsveranstaltung gefahren hat, ihnen versprochen hat, ihr werdet geheilt, sie sind nicht geheilt worden. Wie viele Leute haben gesagt, du wirst geheilt von deinem Krebs, und sie sind nicht geheilt worden. Trotzdem kann der Herr Jesus, wenn er will, jederzeit Krebs, jede Krankheit heilen, wenn er will. Das ist der Unterschied zur Apostelzeit, da war das Normalzustand. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hier hast du den ersten Missionsbefehl. Und ich habe euch bitte, merkt euch die Missionsbefehle. Da könnt ihr die Leute dann auf die biblische Schiene setzen. Das zweite Missionsbefehl möchte ich lesen. Matthäus 28, 19. Da sagt der Herr Jesus, nachdem er sagt, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker, und da steht Ethne, alle Heidenvölker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also interessant ist, er gibt einen ganz gezielten Missionsbefehl an die Heiden. Das heißt, wenn man zu den Deutschen geht, zu den Amerikanern, zu den Spaniern, Italienern, Franzosen, Russen, wenn man zu denen geht, aber auch zu den Arabern, im Sudan, nach Südafrika, egal wohin, wo keine Juden sind, also nicht jüdische Völker, sagt er klipp und klar, geht hin, evangelisiert sie. Das ist das, was dann auch in der Bibel passiert. Als die Apostel zu den Heiden gegangen sind, haben sie gepredigt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Sie haben gesagt, tut Buße, sie haben ihnen gezeigt, dass man sich bekehren muss. Guckt nur, was der Petrus in Apostelgeschichte 10 am Cornelius, das ist der erste große Block der Heide, die Römer, was der denen gepredigt hat. Er hat ihnen gesagt, durch den Namen Jesus kriegt ihr Vergebung der Sünder, er ist aller Herr. Er hat ihnen das Evangelium gepredigt, wie wir es kennen. Das ist praktisch der Part, Matthäus 28 für uns, die gläubig geworden sind, lässt Apostelgeschichte 2, 40 bis 42, wurde getauft. Also die sich bekehrt haben, wurden getauft. Dann blieben sie in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Das heißt, das ist das, was wir heute tun. Das Programm für die Gemeinde. Evangelisation, Taufe für gläubig gewordene, Bibelstudium, das machen wir heute, Lehre der Apostel. Und dann Gemeinschaft, wenn wir zusammen sind. Das passiert auch am Sonntagmorgen, da kommt nicht der nächste Punkt, beim Brotbrechen und im Gebet. Das heißt einmal das private Gebet, darum ist in der Mehrzahl, das zweite Mal die Gebetsstunde, wo man sich trifft, um miteinander zu beten. Das ist das, was die Bibel will. Sie will also Evangelisation, Taufe, Lehre. Das ist ein ganz anderer Missionsbefehl. Die hat nichts miteinander zu tun. Und jetzt kommen wir zum dritten, Markus 16, 15. Und jetzt kommen wir auch zum Zentralpunkt. Wer ist angeredet in Matthäus 10? Israel. Wer ist angeredet in Matthäus 28? Die Heiden. Und jetzt, wenn du wissen willst, was mit Markus 16 ist, das ist immer der Streitpunkt, Markus 16, wird mir immer wieder vorgehalten. Aber mit dem kann man was gerade nicht beweisen, was die Leute gern wollten. Das sagt er ganz einfach. Vers 15 beginnt's. Und er sprach zu ihnen, und das ist jetzt der Zentralpunkt, geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, sie werden sich wohlbefinden. Warum sind da jetzt Zeichen drin? Wisst ihr, was das für ein Missionsbefehl ist? Alle Welt, wer ist das? Israel und die Heiden. Und Gott hat Israel mit Zeichen missioniert. Und Gott hat die Heide während der Apostelzeit mit Zeichen missioniert. Ich habe hier jetzt nicht nur die Apostelreihe gemacht als Exkurs, sondern auch die Zeichen. Guckt, und jetzt muss man einfach die Bibel lesen wie ein kleines Kind. Wenn jetzt in Hebräer 2, Vers 3 und 4 die Passage steht, dann ist das einfach Gesetz. Das ist von Gott her Gesetz. Das kann man hier nicht umstoßen. Er sagt, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Da geht es also um Errettung. Jetzt erklärt es. Diese, die Errettung, wurde zuerst durch den Herrn verkündigt. Wem hat er es verkündigt? Israel. Was hat er? Zeichen. Und dann uns. Und es erklärt er, durch wen? Von denen, die ihn gehört haben, ist es bestätigt worden. Wer hat es verkündigt? Die ihn gehört haben. Was sind das für Leute? Die Apostel. Das ist die Zeit der Apostel. Wisst ihr, da musst du einfach kindlich denken, wer hat ihn gehört? Die Apostel. Und jetzt sagt er, die haben es uns bestätigt. Das ist genau das, was in der Bibel passiert. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel doch hier was ganz kindlich einfaches. Sie sagt, es gibt zwei dieser Missionsbefehle, die ausgeführt werden. Und zwar, ganz klar, er sagt, in dem Moment, wenn diese Missionsbefehle praktisch realisiert werden, einmal tut es der Herr selber, indem er Israel evangelisiert, Zeichen und Wunder. Das Zweite, was er sagt, die ihn gehört haben, tun auch Zeichen und Wunder. Zum Beispiel Paulus sagt in 2. Korinther 12, 12, die Stelle findet ihr alle in dem Anhang. Und das muss man jetzt einfach einmal nüchtern sehen. Ich sage es gleich, was das praktisch heißt. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. Die Apostel hatten bestimmte Zeichen und Wunder, die die anderen nicht hatten. Das steht nicht im Jahr so und so wird der und der Prediger die und die Zeichen tun. Versteht ihr? Und so haben wir gesagt, das ist der neue Apostel. Wo steht es? Um ein Apostel zu sein, laut Bibel könnt ihr im Anhang sehen, musste ich den Auferstandenen gesehen haben. Also der Jesus musste sich mir als Auferstandener geoffenbart haben. Nach der Zeit der Apostel gab es nur noch einen, dem sich Gott geoffenbart hat in der Weise. Es war der Apostel Paulus, der Apostel der Heiden. Und dann ist aus, dann gibt es keine Apostel des Lammes mehr. Gesandte Apostel im Sinne von gesandte Missionare. Hudson Taylor war auch ein Apostel für die Chinesen, aber kein Apostel des Lammes. Er hatte die Zeichen nicht. Und die hatten alle die Zeichen nicht. Wenn du jetzt Apostelgeschichte wieder ganz nüchtern anguckst, Apostelgeschichte 2, 43, Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Wisst ihr, das kann ich doch nicht tun, wie wenn Zeichen, Wunder und die Missionsbefehle alles für uns im Jahre 2019 wären. Wisst ihr, das ist einfach unseriöser Umgang mit der Bibel, das ist Schwärmerei, nennt man das, das ist einfach nicht korrekt. Sondern ich muss einfach glauben, dass Gott sagt, was er meint. Dass wenn er sagt, geh zu Israel, dann tust du Zeichen und Wunder. Ist in Ordnung. Dass er sagt, er selber hatte die Zeichen und die Apostel. Und dass er klipp und klar sagt, wenn du aber zu den Heiden gehst, ausdrücklich, du gehst zu den Heiden, nach der Apostelzeit. In der Apostelzeit galten die Zeichen und Wunder noch für alle. Aber nach der Apostelzeit gehst du zu den Heiden, sind die Zeichen und Wunder nicht mehr das Normale. Und in Markus 16 zeigt der einfache Missionsbefehl für beide. Wisst ihr, wenn du das dir ganz nüchtern sachlich anguckst, dann kannst du manche Dinge einfach nicht mehr lehren. Also nochmals, Jude und Heide werden zur Zeit der Apostel mit Zeichen missioniert. Jude werden zur Zeit Jesu mit Zeichen missioniert. Aber die Heide nach der Zeit der Apostel lautet der Befehl, evangelisiert, tauft und lehrt. Das ist der Befehl. Und dann erklärt er, wie das praktisch ablief. Apostellehre, Brotbrechen, Gebete und Gemeinschaft. Wisst ihr, das ist das Programm. Wenn mir jemand sagt, Karl Hermann, wir müssen jetzt Bücher kaufen über Gemeindebau, sei. Eigentlich brauche ich kein Buch kaufen über Gemeindebau. Ich muss 3 Bibelstellen lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 40, 41, 42. Da steht alles. Das gesamte Programm, wie man Gemeinde baut. Wisst ihr, wie soll ich das jetzt nennen? Wenn man das tut, kommst du nicht mehr auf bestimmte Ideen. Dann kommst du nicht mehr auf die Idee, dass du jetzt zum Beispiel erwartest, wenn jemand evangelisiert in der Zeit der Heide, dass hier zwingend Wunder geschieht. Gott kann Wunder geben, wenn er will, hat er auch gegeben in der Kirchengeschichte. Aber es ist die Ausnahme, es ist nicht der Normalfall. Ich kann nicht erwarten, wenn ich Wunder tue, dass das der Normalfall ist. Ich habe mit jemandem gesprochen, das ist ein führender Mann vor einer extremsten Pfingstrichtung. Wenn du mit den Leuten redest, sie gehen einfach davon aus, es ist heute alles wie zur Zeit der Apostel. Wenn ich dem dann das zeige, was ich jetzt gerade gezeigt habe, dann merkst du, die haben das nie gehört. Ich hatte bei uns im Versammlungssaal die extremste Pfingstsekte der Schweiz sitzen, führender Mann mit seinen Leuten. Dann sagt er zu mir, du bist unser Feind. Weil du in deinem Schlüssel schreibst, du bist gegen uns Pfingstler. Dann habe ich ihm nur eine Frage gestellt und habe gesagt, du pass auf, ich habe eine Frage an dich. Er hat provozierend gefragt, habe ich 30 Jahre die Bibel falsch gelesen? Dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, ganz einfach, hast du jemals gelesen in 1. Korinther 14, 21, dass das Zungenrede ein spezielles Zeichen für die Juden ist? Da konnte nicht mehr reden. Hat er nie gelesen. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir machen ja das Gleiche. Wir lesen einfach über die Bibel drüber mit dem Wissen, das wir irgendwo herhaben. Und dann wird das immer automatisch reingelesen, so wie wir das Verständnis haben. Ich muss einfach hingehen und die Bibel lesen wie ein kleines Kind und glaube, wenn da jetzt etwas steht, dann, ich sag's mal hart, will Gott eigentlich gar nichts anderes. Da will er nichts anderes. Wenn da steht, er beruft, dann beruft er. Wenn in der Bibel steht und der Herr sagt es selber, bittet den Herrn der Ernte, nämlich Gott der Vater, dass er Arbeiter sende. Wer sendet dann die Arbeiter? Missionswerk? Eine Gemeinde? Er. Wenn du natürlich die Bibel so liest, dann machst du alle Denominationen kaputt. Zu Recht. Weil dann müsste jede Denomination ihre Eigenheit aufgeben und müsste sich der Bibel unterwerfen. Und das wird mir immer klarer, das ist ein Ärgernis für die Leute. Aber hier hast du jetzt das ganz einfach. Wenn wir den Text jetzt ganz ernst nehmen, sagen wir, hier habe ich einen Missionsbefehl und ich habe mir das drüber geschrieben. Missionsbefehl 1, Doppelpunkt Israel, steht bei mir in der Bibel drüber. Und bei Matthäus 28 steht Missionsbefehl 2, Heiden. Bei Markus 16 steht drüber, Missionsbefehl 3, Israel und die Heiden, die ganze Welt. Na, schon klare Verhältnisse. Wisst ihr, das kannst du doch niemals jemand sagen, das muss jetzt geschehen. Und nach Hebräer 2, 3. Wisst ihr, das ist dann so, ich sage es mal vorsichtig, ich mache dann so bei dem Vers 5, mache mir ein Zeichen und schreibe unterhin, oder neben Parallelstelle, Hebräer 2, 3 und 4. Na, ist klar. Dann kannst du 2. Korinther 12, 12 schreiben und die Apostel. Wisst ihr, wenn du so vorgehst mit der Bibel, dann nimmst du die Bibel ernst, dann nimmst du Gott ernst. Jetzt kommen die Leute und sagen, das ist uns zu kompliziert. Und ich sage, im Prinzip musst du nur lesen, was da steht. Du musst nur glauben, dass wenn Gott eine Überschrift gibt, dass er einem Menschen Überschrift im Text, jetzt nicht die, wo man reingemacht hat. Wenn Gott einen Menschen anredet, dass er den meint. Wir müssen nur glauben, dass er hier Israel meint. Wir müssen glauben, dass er in Matthäus 28 die Heiden meint, nicht die Juden. Und wir müssen nur glauben, dass er in Markus 16 die ganze Welt meint, Juden und Heiden. Und wir müssen glauben, Hebräer 2, 3, dass die Zeichen der Herr Jesus hatte und dass er die Zeichen den Aposteln gegeben hat. Darum sagt Paulus, ich habe die Zeichen des Apostels. Darum steht in der Bibel überall, die Apostel hatten die Zeichen. Aber es muss mir klar sein, wenn die Zeit der Apostel vorbei ist, dann hört es auf. Gott tut immer nur Wunder, aber das flächendeckende Wunder- und Zeichengeschehen zieht er zurück. Guckt her, machen wir es ganz einfach, Krankenheilung. Gott kann heute jeden Kranken heilen, wenn er will. Aber es geschieht nicht mehr, dass wenn wir jetzt Evangelium verkündigen, dass automatisch die Kranken gesund werden, wie zur Zeit des Paulus und des Petrus. Als die Zeit der Apostel zu Ende geht, lässt mal die Apostelgeschichte ganz langsam und lässt die Endbriefe, 2. Timotheusbrief vor allem, lässt die letzten Briefe von Paulus und lässt den Schluss der Apostelgeschichte, dann stellt er etwas fest. Die Gabe der Krankenheilung tritt nur noch punktuell auf. Gott lässt sie noch geschehen, dass die Heide und Paulus wohlgesonnen sind, auf Malta und solche Dinge, aber flächendeckend, er kann Trophimus nicht mehr heilen, er kann Timotheus nicht mehr heilen, er muss sagen, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen, er kann sich nicht heilen. Das heißt, da merkst du, die Zeit der Apostel geht zu Ende. Also muss ich das einfach akzeptieren und so die Bibel lesen. Ist überhaupt nicht kompliziert. Ich achte drauf, wenn ich Bibel lese, wer ist angeredet? Wenn dort steht, die Jünger traten zu ihm in die Evangelie, dann ist das Lehre für die Gemeinde. Wie ich das dann anwenden muss, das steht in den Lehrbriefen. Wenn dort steht, ein Jude trat zu ihm oder ein Pharisäer und der Jesus sagt zu ihm, wie steht im Gesetz geschrieben, dann ist für Israel. Das ist immer so, wie es angeredet ist. Das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Wenn man so die Bibel liest, dann kommst du auf alle diese Ideen nicht. Dann kommst du nicht auf die Idee, dass du den Sabbat halten musst. Dann kommst du nicht auf die Idee, dass du einen Priester hast mit dem Ornat, dass du hohe Priester nachmachen musst. Du kommst nicht auf die Idee, dass das tausendjährige Reich dann nur für eine bestimmte Gruppe ist. Auf alle die Idee kommst du gar nicht. Da kommst du nur drauf, wenn du die Bibel nicht heilsgeschichtlich liest. Und heilsgeschichtlich heißt, du liest sowas einfach im Sinne von, was steht da? Und er geht jetzt ganz einfach hin und erklärt dann auch Grundsätze, ab Vers 8. Nachdem er hier gesagt hat, ihr sollt evangelisieren mit diesen Zeichen. Und jetzt beginnt er schon in 8. Und das ist jetzt ein Grundsatz, der geht ganz durch. Paulus sagt das Gleiche. Also Paulus hat das jetzt wieder bestätigt, was hier geschrieben steht. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, da sagt man zu mir, du bist halt extrem. Ich bin nicht extrem, ich bin normal. Wenn jemand eine Evangelisation macht, das kann sein, wer will, und schreibt auf Evangelisationseinladung, ich bin gebeten worden, die Einladung zu verteilen, habe ich rigoros abgelehnt. Und man schreibt dort drauf, Evangelisation, Eintritt gegen Spende. Da muss ich sagen, ist Frechheit. Es gibt Evangelisation nur umsonst. Man darf auch bei Evangelisation, das muss man den Missionswerke sagen, die Zeltmission man hat, man darf kein Opfer einsammeln. Das ist biblisch nicht in Ordnung. Das darf man alles nicht. Es ist umsonst. Er sagt klipp und klar, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Es gibt inzwischen Leute, die bieten Seelsorge an, 50 Euro die Stunde. wissen, was ich da für ein Bedürfnis habe. Es wäre doch wunderschön, wenn jemand die mit der Peitsche aus dem Tempel rauspeitschen würde, oder? Entschuldigung, wissen wir, so hart Tag.
Das ist eine Frechheit.
Es gibt kaum eine schlimmere Sünde für mich. Außer Ehebruch, das ist für mich immer noch das Schlimmste. Aber im Reich Gottes, mit die schlimmste Sünde, die es gibt, ist mit dem Reich Gottes Geld zu machen. Geld zu machen. Das ist Katastrophe. Das ist auch der Grund, warum da oben kein Opferkasten. Wenn ein Besucher kommt, sieht er kein Opferkasten. Das ist ganz wichtig. Die Bibel sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Das ist jetzt wieder etwas, weil der Paulus das zum Beispiel auch aufgreift. Er sagt, ich habe letztendlich mit meiner eigenen Hände gearbeitet, damit ich hier niemand hier ein Hindernis gebe wegen Geld. Also das ist jetzt ein Punkt, wo ich wieder für die Lehrbriefe weiß, dass das nicht nur für die Juden allein gilt. Jetzt kommen wir wieder, jetzt muss man halt die Bibel lesen. In den Lehrbriefen steht das Gleiche. Wenn das Gleiche steht, wisst ihr, dann, ich sehe da den Grund eigentlich, warum man Bibel einen Rand hat. Das kann man nämlich dann daneben schreiben. Dann kann man die Bibelstelle daneben schreiben. Dann siehst du, der Paulus hat das Gleiche gesagt. Umsonst, ich gebe es umsonst weiter. Das ist jetzt ein Grundprinzip. Ich sage es einmal ungeschützt. Trotzdem sagt Paulus, 1. Timotheus 5,18. Und das ist jetzt der Zwiespalt, wo die Leute, je nachdem wie sie aufgestellt sind innerlich, nutzen sie es aus zu ihrer Gunst. Das ist einfach, man muss das sehen, was die Bibel sagt. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das erklärt er, dass zum Beispiel hier Älteste waren, die wohl, ich denke, so große Gemeinde hatte, dass sie nicht arbeiten konnten. Er sagt, die musst du versorgen. Das heißt, die Bibel lehrt schon, dass man die Reichsgottesarbeiter, vor allem die das Wort austeilen, dass man die versorgen muss. Aber nicht durch die Leute. Wisst ihr, ein Evangelist, jetzt machen wir einfach ein Beispiel, jetzt evangelisiert jemand in der Zeltmission, den müssen die Gläubigen, die ihn aussendet, bezahlen, seinen Unterhalt. Das ist gar keine Frage, die müssen dem das Geld geben. Aber nicht die Zuhörer. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Das Evangelium ist immer umsonst. Ein Zuhörer, ein Bedürftiger, der jetzt ein Empfänger ist, den darf man nie, Anführungszeichen, rupfen, geldmäßig. Wisst ihr, was machen die Leute? Genau das Gegenteil. Die Gläubigen werden gerupft. Wo es ist, die werden das Geldbeutel. Es gab einen Pfingstprediger, der hieß Dr. Dowie. Das sind die Zionisten. Das ist eine ganz berühmte Schiene in der Pfingstbewegung. Ich bin froh, dass ich das alles kenne. Ich habe mit dem Führer der Mann, haben wir ganz intensiv Dr. Dowie, die Zionisten in Zürich, haben wir das behandelt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Er ist eiskalt hingegangen und gesagt, ich habe Offenbarung vor Gott, ich bin Elia. Haben die geglaubt. Dann hat er gesagt, so und jetzt bringt ihr euer Opfer für den Elia. Dann haben sie das Geld rausgetan. Jetzt war der Abri zufrieden. Dann sind sie hingegangen und haben den Geldbeutel nachher am Schluss haben sie ausgeleert bei ihm auf dem Tisch. Ist eine Schande. Steht ihr? Ist eine Schande fürs Reich Gottes. Die Bibel sagt hier ganz klar, Grundsatz für alle Missionsbefehle umsonst. Aber der Arbeiter im Zweifel, je nachdem wie dem seine Situation ist, muss wieder die Gruppe, die ihn aussendet, ob das eine Gemeinde ist, ein Missionswerk, ist egal, die muss ihn bezahlen. Aber nicht die Zuhörer. Für die ist es völlig umsonst. Und dann sagt er, nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Das heißt zu Deutsch, der Herr wird versorgen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für den, der betroffen ist. Ich habe das selber auch schon erlebt. Es ist so, du kannst jetzt zum Beispiel irgendwo hinkommen und jetzt kommst du vor, wie du finanziell aufgestellt bist. Ich habe Leute gekannt, die waren so arm als Verkündiger. Die haben vielleicht gerade eine Hinfahrt zum Dienst zahlen können. Da waren sie darauf angewiesen, dass sie für ihren Dienst Geld kriegen von den Gemeinden, dass sie wieder Benzin kaufen konnten zum Heimfahren. Aber es gibt Fälle, wenn es denen nicht gepasst hat, haben sie ihm nichts gegeben. Er hat nicht das predigt, was sie hören wollte. Versteht ihr? Das geht nicht im Reich Gottes. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dann sagt die Bibel, im Zweifel darfst du dich nie auf Menschen verlassen. 2. Korinther 9,8. Gott ist mächtig, das erklärt es, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr alle Zeit, in allem, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wisst ihr, das ist einfach Fakt. Also wir haben jetzt ein ganz klares Prinzip für Arbeit im Reich Gottes. Der Zuhörer, der nicht zum inneren Kreis gehört, hört das Wort Geld gar nie. Klare Aussage. Von dem wird nie Geld ergenommen. Das geht nicht. Da ist Geld kein Thema. Im internen Kreis, da ist Geld wieder ein Thema, aber auch nicht als Forderung. Ich habe schon erlebt, dass Leute, wenn ich sie einladen wollte, Gemeinde, mir allen Ernstes die Frage gestellt haben, wie viel kriege ich Geld? Tatsache. Auch schon erlebt. Eigentlich müsste ich dann sagen, gar nichts, gell. Das ist ja, ich sage es ganz ungeschützt, man muss im Endeffekt, wenn man dient, dient man dem Herrn. Wenn ich eine wirkliche Berufung habe, der Herr sendet mich aus, dann sorgt er dafür, dass es funktioniert. Er zahlt. Und das ist 2. Korinther 9, 8. Wenn du das alles machen würdest, dann wäre im Reich Gottes die ganze Situation völlig anders. Warum tun die Leute das nicht? Warum geht sie menschlich vor? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil sie es nicht glauben, was in der Bibel steht. Ich bin zum Schluss gekommen, ich kann Gott nur dienen, wenn ich glaube, was in der Bibel steht. Ich habe jetzt ein Erlebnis, das hat mich umgehauen. Theoretisch hätte ich euch das schon 20 Jahre predigen können, habe ich auch teilweise gemacht. Ich habe wieder eine Untersuchung gehabt und ich hatte Verdacht, dass es schwierig wird. Dann bin ich hin, habe das vor Gott bewegt im Gebet. Dann zeigt mir Gott eine Bibelstelle. Es ist ganz seltsam gewesen. Mir war es plötzlich klar. Wenn du wirklich Gott ernst nimmst, dann musst du glauben, was er hier schreibt. Ich habe ihn ernst genommen, habe genau das getan, was die Bibelstelle sagt bezüglich dieser Untersuchung. Und das ist was passiert. Ich habe es euch ja schon öfters gesagt, oh, meine Blutuntersuchung, das kann wieder gefährlich werden. Wisst ihr, warum sage ich das? Das ist ganz einfach, weil da sind Untersuchungen teilweise dabei, die sind so schmerzhaft, dass ich sage, ich bin bestimmt das Letzte, bloß kein Weichei, aber ich habe die teilweise nur ausgehalten, dass ich mir in die Hände gebissen habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe so Schmerzen gehabt, dass ich nicht mehr aufrichten konnte. Bei einer gewöhnlichen Untersuchung, so brutal ist das. Und wenn ich wusste, dass das kommt, darum bin ich da immer ein bisschen fiebrig. Wenn der Wert schlecht ist, kommt, das sind Biopsien, gell? Das ist ja immer schmerzhaft. Gell? Und bei dem Arzt, wo ich bin, der sagt, nur ein Weichei will ordentliche Betäubung. Gell? Er sagt, ein normaler Mensch muss das aushalten. Gell? Das ist sein, naja. Einmal habe ich so Schmerzen gehabt, dass ich mich kaum noch aufrichten konnte. Ich bin dann so richtig zitternd und wieder habe ich noch Luft geschnappt und dann sagt er zu mir, Gelder gibt Schöneres. Das sind auch die... Das sind ja die Helden. Aber jetzt, ich will das erklären, wisst ihr? Jetzt plötzlich war mir klar, Gott hat mir nur, wahrscheinlich hat er deswegen gemacht, die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert gut ist, war, naja, sagen wir so 50-50. Auf jeden Fall, plötzlich war mir klar, du musst jetzt Gott beim Wort nehmen. Habe ich das gemacht. Habe ich gesagt, also gut, habe mich draufgestellt. Wisst ihr, was passiert ist? Mit einem Schlag habe ich jede Nervosität verloren. Ich kriege den Wert in der Regel am nächsten Tag. Diesmal heißt einer Woche. Jetzt wärst du normalerweise eine Woche rumgelaufen, so. Ich bin die ganze Woche rumgelaufen, wie wenn gar nie was gewesen wäre. In dem Moment, wie ich Gott geglaubt habe, ich habe geglaubt, dass er das jetzt tut. Ich bin nur so vorgegangen, wie er das mir zeigt hat. Wisst ihr, was passiert ist? Nix. Er war völlig ruhig. Dann habe ich angerufen. Einmal geschwind hat es aufgeflackert. Aber da bin ich einfach hin und habe im Glauben gesagt, ich habe es dir anbefohlen. Ich glaube, dass das... Dann gibt die mir den Wert durch. Meistens ist so... Wenn ich der anrufe, der Sprechstunde hilft, dann sagt sie, ich muss den Doktor holen. Na, weiß ich schon, was die Stunde geschlagen hat. Dann erklärt er mir, was jetzt passiert. Sie müsste im halben Jahr wiederkommen. Aber meistens ist dann die Gebetserhörung, im halben Jahr war es wieder gut. Gell, diesmal sagt sie zu mir, ah ja, da ist 3,4, ja, ist alles okay. Das ist sogar gefallen. Wisst ihr, ich will das bloß zeigen. Auch mit diesen Versorgungen. Du musst es glauben. Und du darfst dich nicht auf Menschen verlassen, du musst ihm glauben, dass er das tut, was er sagt. Das ist es. Wenn du das nicht machst, bist du ein Spielball. Ein Spielball vom Teufel, ein Spielball deiner Psyche, ein Spielball von ungeistlichen Leuten. Dann hat sie mit dir, ich sag's mal so, Zirkus. Und darum ist mir das wichtig. Also nochmal. Es ist für den Zuhörer immer umsonst. Aber der, wo es tut, der muss ja irgendwas... muss er ja irgendwo müssen versorgen. Und ich finde so, wenn Leute zu mir schon gesagt haben, was kriegst du? Die sind ja manchmal raffiniert. Dann sagen sie, was kriegst du? Und dann sage ich, nix. Er sagt, das Evangelium ist umsonst. Ich sage, wenn ihr mir Pfadgeld geben wollt, ist okay, wenn nicht, auch okay. Ich verlasse mich auf ihn. Aber ihr begreift, im Prinzip ist die Gruppe, die dich holt, verantwortlich, dass du hier rauskommst. aber nicht der, der hört. Weil manche, das ärgert mich, die gehen dann hin und sagen, jetzt sammeln wir noch ein Opferei für den Redner. Es geht nicht, versteht ihr, es geht nicht. Das ist alles dieses fleischlich-menschliche Getue. Und du siehst hier in deinem Missionsbefehl ganz einfach, wie es Gott sagt. Er sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt ihr es. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, aber im Endeffekt verlässt sich der Arbeiter auf den Herrn. Fertig. Wenn das alle im Reich Gottes machen würden, wir hätten das Paradies auf Erden. Es gäbe keine finanziellen Skandale. Wisst ihr? Dann hätte auch eine Frau namens Joyce Meyer kein eigenes Flugzeug. Dann würde sie wahrscheinlich mit einer ganz normalen Fluggesellschaft fliegen. Hat kein eigenes Jet. Ich sage es immer vorsichtig. Dann wäre es Reich Gottes, Reich Gottes. Und nicht Schlaraffenland für ungeistliche Leute. Das ist ja oft Schlaraffenland für ungeistliche Leute. Ich weiß nicht, habt ihr da Adolf Götz kennt? Adolf Arndt, gigantischer Mann. Also wir waren ja lehrmäßig in zwei Lager verteilt, aber wir haben uns fantastisch verstanden. Er hat einmal bei mir am Abend klingelt, dann sage ich, Adolf, komm rein, sagt er, nein. Er will das an der Treppe schwätzen, sage ich, okay. Sagt der Adolf zu mir, du weißt, dass ich Dinge anders sehe wie du. Er war Pfingstler. Dann sage ich, ja, ich weiß. Ist aber zu uns gekommen, hat Leute zu uns geschickt, ist unfassbar. Und dann sagt er, kannst du mit leben, dass ich Dinge anders sehe wie ich? Na, ja, ich kann mit ihm leben. Dann war der Adolf zufrieden. Dann waren wir Freunde ja nicht beerdigt, weil ihr seine Freunde haben ihn nicht beerdigt. Gell? Ich habe ihn dann beerdigt und ich habe ihn mit Freuden beerdigt. Aber der Adolf von mir mal erzählt, was er macht. Er hat das wörtlich genommen. Er hat gesagt, wenn er jemand Zeugnis gibt, zum Beispiel, oder im Haus ist und die wollen das Evangelium nicht hören, dann sagt das Erste, was er tut, wenn er rausgeht, ist, dass er den Staub vor die Füße schüttelt. Da steht er demonstrativ nah und schüttelt die Füße und sagt, so, jetzt hast du es. Ich habe immer so lachen, wie er gesagt hat, er ist einfältig, der Herr hat es honoriert. Er hat es honoriert, aber er hat es gemacht. Und jetzt sagt die Bibel hier, also du sollst dich nicht auf Menschen verlassen, sondern du sollst dich verlassen, dass der Herr dich versorgt. Und dann sagt er, jetzt sollst du gucken, ob jemand wert ist. Wisst ihr, wir müssen gucken, auch hier, was wir tun, geistlich. Wir müssen gucken, dass wir im Evangelium keine Schande bereitet. Wir müssen hier gucken, wie wir vorgehen. Und er sagt hier praktisch, evangelisieren, wer es wert ist. Ich habe mir schon oft überlegt, ich sage nicht, dass es gar nicht sein kann. Wir haben das früher auch gemacht. Also die jetzt noch nicht so lange in die Gemeinde kommt, wir haben Zeit und haben eine Straßenmission gemacht. Ich habe mit jungen Brüdern teilweise konsequent Straßenmission gemacht. Wir sind zu Ebing auf der Wochenmarkt. Wir haben, wenn wir Evangelisation hatten, haben wir 4000 Einladungen drucken lassen. Taifing hat 4000 Haushalte. Haben jeden Haushalt mit Einladungen, mit Texten vom Wilhelm Busch für Jesus unser Schicksal versehen. Wir sind hingegangen, haben wirklich evangelisiert und sind also wirklich extrem vorgegangen. Aber die Bibel sagt etwas, Hesekiel 3,27, das ist ein Grundsatz. Aber wenn ich zu dir reden werde, will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst, so spricht Gott der Herr. Wer hören will, der höre, wer es aber unterlassen will, der unterlasse es. Das ist ein Grundsatz. Wisst ihr, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 2 und 3, Neues Testament. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ganz einfach so. Ich habe mir schon oft überlegt, ob es nicht richtiger wäre, als wild zu evangelisieren, wirklich konzentriertes im Gebet der Herr Jesus zu bitten, zeig mir, wem ich jetzt das Evangelium sagen soll. Zeig mir, wem ich ein Traktat geben soll. Zeig mir, mit wem soll ich reden. Gib mir den Aufhänger. Wisst ihr, statt einfach wahllos. Wahllos ist hier, sagt er, nein, sondern du musst gucken, wer will euch aufnehmen, wer will dein Wort hören, wer will es tun? Ich meine jetzt nicht einmal über Nacht, sondern einfach, wer will hören? Wenn jemand nicht hören will, dann sagt er, dann schüttle den Staub von deinen Füßen, das ist neutestamentlich, dann heißt es einfach für mich, dann gehe. Dann ist einfach, man braucht nicht stundenlang mit den Leuten rumdiskutieren, wenn jemand nicht will, dann will er nicht, dann musst du ihn in Ruhe lassen. Du brauchst es dem auch nicht 30 Mal zu sagen. Du kannst auch deine Kollegen das einmal glasklar sagen. Wir haben eine Kollegin hat zu mir wörtlich gesagt, aber die kam dann in Not, hat dann angefangen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, wo es ihr gut ging, hat sie wörtlich zu mir gesagt, Kalermann. Ich war da relativ frisch bekehrt, gell, und ziemlich feurig nur. Sagt sie zu mir, weißt du, ich will es nicht hören. Ich habe eine Bitte, lass mich mit dem in Ruhe, hat sie ziemlich deutlich gesagt. Und die Kollegin stand mir insofern nahe, durch sie habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, okay, habe nichts mehr gesagt. Aber dann hat sie einen Zusatz gesagt zu dem Satz. Sie hat gesagt, lass mich in Ruhe, ich will es nicht hören. Und dann sagt sie, aber eins ist klar, wenn du recht hast, hat sie wörtlich gesagt, bin ich erledigt. Sie wörtlich gesagt, wenn du recht hast, bin ich erledigt. Und dann kam sie in Not, hat sie angefangen, am Evangelium zu fragen. Und ich denke einfach, wir müssen auch hier keusch sein. Wenn jemand nicht will, dann will er nicht, dann muss ich ihn in Ruhe lassen. Und wir müssen beten, Herr, wer? Und dann verpulvern wir weniger Kraft, weniger, auch, ich sag's mal so, weniger Material, sondern wir würden dann gezielt auch auf die Leute zugehen. Das ist wichtig, dass man das vom Herrn bewegt. Zu wem soll ich gehen? Und das ist hier das große Prinzip. Und in Apostelgeschichte 13,50, da siehst du etwas. Also, ich lese mal schon ab 48. Da ging es ja darum, er hat im Rahmen der Synagoge hat er evangelisiert. Als die Heiden das hörten, nämlich dass sie auch gerettet werden können, dass sie keine Juden werden müssen, sie müssen sich nicht beschneiden lassen als Männer, sie müssen auch Männer wie Frauen kein Mikwe, kein Tauchbad machen, sie müssen sich nicht am mosaische Gesetz unterhalten, dass sie durch die Gnade Jesu gerettet werden können. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort, das hier steht, heißt, jetzt war einfach, das waren die Leute, die jetzt offen waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf. Und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Jetzt, was macht der Paulus? Ist doch interessant. Da schüttelt sie den Staub von ihren Füßen gegen sie. Also du darfst das machen, mein Adolf hat das machen dürfen. Du kannst es auch machen. Es ist von den Aposteln bestätigt, die Bibelstelle ist bestätigt, wo wir heute lesen. Die Apostellehre, du kannst den Staub schütteln. Wenn dann einer fragt, ja was machst du? Und dann schlägst du auf Matthäus 10 und sagst, der Herr Jesus hat gesagt, wenn du nicht hören willst, schüttle ich den Staub weg. Wiedersehen. Das darf man. Da schüttelt sie den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Und dann, die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Ist doch interessant, die sind gar nicht beleidigt. Ist doch interessant. Und dann heißt es in 14, und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart reden, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurden. Wisst ihr, es ist einfach so, wir sind zu selbstständig. Wir müssen einfach der Herr fragen, was willst du, dass ich tun soll? Aber im Evangelisieren. Wisst ihr nochmal, alles ist umsonst. Wenn du Bibel verteilen willst und sagt dir jemand, ich zahle sie dir, sag nein. Dann nimm lieber die oben für 1,90 oder 1,70. Das sind immer nur schöne Bibel. Und die gibt es auch für 5 Euro gebunden mit allem drum und dran. Mit Parallelstelle gibt es alles. Aber es ist umsonst. Dann vertrau, dass der Herr dir wieder das Geld gibt, dass du den Nachschub kaufen kannst. Dann kaufst du wieder 100 oder 50 und vertraust, dass er das Geld gibt. Der gibt es dir. Aber wenn du dann evangelisierst, dann verlass dich in allem auf der Herr, aber auf der Gemeindearbeit und guck, bet drum, wem willst du es geben? Und dann gib's ihm. Ja. Guck, ich habe schon oft erzählt, das hat mich im Geschäft so geschockt, ich habe auch mal so Streutaktik gehabt. Ich habe jedem mal Bibel gegeben. Ich habe in der Zeit, wo ich in Stuttgart bin, das war ja 10,5 Jahre, habe ich über circa 500 Bibel verteilt. Und dann habe ich das Erlebnis gehabt, ein Kollege, da war ich nicht einmal so negativ aufgestellt dem gegenüber, denkt, ja, der nimmt's vielleicht. Der hat sich genommen, hat sich bedankt, war richtig menschlich freundlich, ganz toll. Nach Wochen bin ich an seinem Schrank vorbei und der stand gerade auf, habe ich gesehen, die Bibel war nur eingeschweißt mit Folie, lag nur unten drin, der hat sie nicht einmal angeguckt. Und da war ein zweiter Mann, ich sage es mal ganz ehrlich, das ist ein Chaot gewesen, den haben alle gehasst. Und wir haben gesagt, naja, hoffentlich kommt der in der Sitzung, jetzt macht er wieder Zirkus. Dem habe ich auch Bibel gegeben. Da habe ich gedacht, naja, völlig sinnlos. Und am Weile, wir haben Sitzung, sitzen alle zusammen, schreit er plötzlich, Herr Kaufmann, ich bin schon bei der Bundeslade. Ich denke, oh. Dann hat er geschrien, ich weiß jetzt, dass der Katholizismus keinen Wert hat. Also, unfassbar. Der ist zu Leute gegangen, hat dann gesagt, ihr müsst zum Kaufmann gehen, der sagt euch, was glaubensmäßig da los ist, da Bibel. Wisst ihr, ihr versteht, wenn ich jetzt gebetet hätte vorher, hätte wahrscheinlich der Herr zu mir gesagt, gib's dem Chaot. Jetzt hätte ich glauben müssen, dass die Weisung vom Herrn richtig ist. Und dem, wo so lieb ist, hätte er gesagt, gib ihm keine. Wäre auch richtig gewesen. Dann habe ich es einem Kollegen gegeben, da habe ich auch gedacht, naja, ist auch für Katz. Ist auch so ein bisschen, im Schwäbischen sagt man Gispel. Also so, ich kann Gispel nicht übersetzen ins Hochdeutsch. Also, kenne kein hochdeutsches Wort dafür. Naja, ich sage mal so, sie ist eine auffällige junge Dame gewesen. Und bei meiner Verabschiedung kommt sie zu mir. Ich habe die auch eingeladen, habe eine ganze Gruppe eingeladen, mit denen ich zu tun hatte, kommt sie zu mir und sagt, ich will nur noch eins sagen, dass wir uns richtig verstehen. Ihr Bibel liegt mir immer noch bei mir auf dem Nachttisch und ich lese jeden Tag drin. Interessant. Ich hätte jetzt wieder gedacht, der, versteht ihr, die Pastorin. Von mir haben sich, solange ich auf der LG war, 4 Kollegen bekehrt. Ich sage es euch ganz ehrlich. Es haben sich eigentlich die bekehrt, wo ich es nicht gedacht habe. Der Harald, wo der sich bekehrt hat, war für mich erstaunlich. Also alle, wo sich bekehrt haben, ich immer denke, die andere muss sich bekehren. Aber die haben sich nicht bekehrt, sondern haben sich immer die bekehrt, wo ich denke, die nie im Leben. Ja. Wisst ihr, und ich will da bloß auf eins raus. Bei dem Missionsbefehl, generell, allgemein, für Israel, aber dann kommen Grundprinzipien, wie man evangelisiert, umsonst. Man vertraut auf den Herr. Man geht hin und betet praktisch. Wem soll ich das Evangelium sagen? Wem soll ich es geben? Was soll ich tun? Wenn nicht, dann lässt man den in Ruhe. Das ist auch ganz wichtig. Du kannst Leute tot machen, indem du ihnen dauernd das Evangelium sagst. Wenn der nicht will, dann ist das eine Willensentscheidung. Der will das Wasser des Lebens nicht. Du musst ihn in Ruhe lassen. Denn man kann dann ihm noch Zeit einmal sagen. Gell? Nur, dass klar ist, ich bin immer noch gleicher Meinung, aber ich habe es dir ja gesagt, aber ich lasse dich in Ruhe, du willst ja nichts wissen. Gell? Das kann man dann schon machen. Aber man bedrängt die Leute nicht, sondern man schüttelt dann wirklich so, wie es hier geht, der Staub weg. Und jetzt sagt die Bibel was ganz ehrlich. Wahrlich, da steht Amen im Grundtext. Wahrlich, das heißt, so sei es, darum sagt man es am Schluss vom Gebet. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die Bibel sagt, wenn jemand das Evangelium ablehnt und ist ein ganz bürgerlicher, lieber Mensch, der anständig bürgerlich lebt, ist er in den Augen Gottes, wenn jemand das Evangelium ablehnt, schlimmer wie Sodom und Gomorra. Steht hier. Müsst ihr euch vorstellen. Wisst ihr, da siehst du einfach, dass Gott ganz anders denkt wie mir. Er ist kein Humanist. Wisst ihr, und die Leute müssen die Konsequenzen tragen. Und das ist auch etwas, was wir einfach den Leuten sagen müssen. Hebräer 9, 27. Hier im Hebräerbrief steht einfach eine ganz einfache Aussage. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Man muss die Leute sagen, wenn du dem Gericht entfliehen willst, musst du zum Herr Jesus gehen. Sein Blut rettet dich vollständig. Man muss sagen, es gibt ein Gericht. Was sagt nämlich die Bibel in Johannes 16, 7 bis 14, wo das echte Wirken des Heiligen Geistes steht? Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird euch nicht nur ins Wort Gottes hineinführen, sondern wird uns überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und zu dem, was hier dann geschrieben steht, geht hin, wenn man es jetzt übersetzt auf unsere Heidezeit, dann predige ich nicht, das Recht Gottes ist nahe, das ist für die Juden. Dann predige ich das, was für die Heide ist. Und wenn du jetzt wissen willst, was haben die Heide gepredigt, was predigen wir den Heide, dann musst du nur gucken, wer ist unser Musterbeispiel, unser Vorbild? Paulus. Du musst nur gucken, was Paulus gepredigt hat. Und du siehst, der Einstieg hat ja Petrus gemacht bei Cornelius, das ist auch, wenn man die Heide predigt. Und ich möchte, das ist jetzt nicht auf dem Zettel, aber das macht nichts. In Apostelgeschichte 26, 18 siehst du einfach, was er ihnen gepredigt hat. Und zwar, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt in 18, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden. Jetzt erklärt er, sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Er hat den Leuten klipp und klar gesagt, du musst Buße tun. Du musst Buße tun und dann wenn man jetzt an Paulus seine Rede nimmt, dann sagt er, du musst dich aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis des Teufels herausbekehren. Du musst aus dem Einfluss des Teufels rausgehen, dass du vom Teufel nicht zerstört wirst. Wisst ihr, guck doch mal einfach rum, wie es in der Endzeit zugeht. Wenn ich sehe, wie viel Ehe er zerstört, wie viel er Leben zerstört, was er kaputt macht. Du musst den Leuten sagen, wenn du das alles nicht erleben willst, du selber hast gar keine Chance, dann musst du dich zu meinem Jesus bekehren. Er ist dein Schutz, er ist dein Retter, er bringt dich durch. Wisst ihr, und das muss man einfach sehen. Ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen. Wenn es um den Missionsbefehl geht, wie man evangelisiert, erster Missionsbefehl für die Juden, hier, Matthäus 10. Zweiter Missionsbefehl, wie man zu den Heiden geht, Matthäus 28. Dritter Missionsbefehl, Jude und Heide zusammen, Markus 16. Dort ist zum Beispiel wieder klipp und klar drin, für Jude und Heide, wer nicht glaubt, geht verloren. Habt ihr gelesen vorher? Wer nicht glaubt, geht verloren. Muss ihnen genauso predigen. Und jetzt ist es einfach so, ich muss jetzt ganz nüchtern sagen, was ist mein Missionsbefehl? Mein Missionsbefehl ist Matthäus 28 und Markus 16, und zwar der Teil, der die Heiden betrifft. Und jetzt muss ich einfach gucken, was haben die gepredigt. Und dann gehe ich noch die Grundsätze Gottes vor. Ich gehe einfach so vor, wie die Bibel sagt, umsonst. Ich gehe so vor, dass ich gucke, wäre ich würdig? Paulus hat das Gleiche gemacht, dann hat er, wenn sie nicht würdig waren, den Staub von den Schuhen geschüttelt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich jetzt nicht, aber man könnte es machen biblisch. Er ist einfach dorthin gegangen, wo der Herr ihn wollte, hat ihnen das predigt, was Gott wollte, und damit hört eigentlich der Individualismus auf. Damit tust du, was Gott will und nicht, was du willst. Wisst ihr, wenn wir so vorgehen, dann, ihr könnt es nachlesen bei den Zeichen, dann sind Zeichen und Wunder kein Problem, wenn du ganz genau sagen kannst, für die und die Zeit. Dann sind Apostel kein Problem. Dann sind diese ganzen Streitpunkte, wo die Gläubigen sich streiten, sind keine Streitpunkte mehr, wenn die Bibel das alles auflöst. Aber ihr versteht, ich muss die Bibel heilsgeschichtlich lesen. Und ich sage mal so, es ist nicht schwierig. Ich bin ein Mensch, ich mache mir es einfach. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Matthäus 10, habe ich mir daneben geschrieben, gleich ist Zeichen die Apostel. Jetzt kannst du zum Beispiel hinschreiben bei Apostelgeschichte 10, beim Cornelius gleich, die Heiden. Das sind die ersten Heiden, die evangelisiert wurden. Wisst ihr, der Heilige Geist wird ausgossen, Apostelgeschichte 2, über Juden. Dann wird der Heilige Geist ausgossen, nächste Evangelisation, Apostelgeschichte 8, über die Samariter. Dann wird er ausgossen, Apostelgeschichte 10, über die Heiden. Und Apostelgeschichte 19, über die Jünger des Johannes des Täufers. Das beginnt mit den Juden und schließt mit den Juden. Dazwischen Samariter und Heide, zu denen zwei soll ich ja laut unserem Text hier nicht gehen, sondern ich soll erst gehen, wenn das vorbei ist, das ist jetzt vorbei, für die heutige Zeit gehe ich zu der Heide. Aber da siehst du ganz genau, wie soll ich wie vorgehen. Gell? Und zum Beispiel siehst du auch, das ist auch interessant, als die Heide das erste Mal evangelisiert werden, legen sie keine Hände auf, sondern der Geist fällt automatisch, das geht automatisch. Du brauchst nicht die Leute hier die Hände auflegen. Sondern die Hände sind aufgelegt worden bei den Samariter und bei den Jüngern des Johannes des Täufers, aber nicht bei den Heiden. Da kam der Geist automatisch. Das sind so einfache Sachen. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, oh, jetzt musst du ihm die Hände auflegen, dass der Heilige Geist kriegt, sage ich, wieso, ist ein Heide. Kennt die Bibel nicht. Es hört sich vielleicht komplizierter, aber es ist ganz einfach, wenn man sich mal daran gewöhnt. Und ich finde es einfach super. Man kann auch einen Bleistift nehmen, wenn man sich geirrt hat, kann man es wieder rausradieren. Dann man einfach daneben schreibt. Einfach sagt, die Heiden. Ich habe mir zum Beispiel nachgeschrieben, oben das, was man guckt hat, wo hier ein Dämon ausgetrieben wird, der stumm war, habe ich nachgeschrieben, messianisches Zeichen. Wieso, dann fällt dir das immer ins Auge, dann lernst du biblisch zu denken. Und dann am Schluss brauchst du das alles gar nicht mehr, dann nimmst du eine leere Bibel und denkst genau so. Und dann kommt der ganz große Nebendefekt und darum lässt der Jesus das ja auch beim Bibelstudium, darum studieren wir das ja auch, dann hast du einen Schutz, dann hast du einen Eigenschutz. Dann wirst du den Verführer nicht in die Falle laufen. Da ist Offenbarung 3, Vers 8 und 10. Wer das Wort Gottes bewahrt, wird in der Endzeit bewahrt. Je schlimmer die Endzeit wird, je näher müssen wir das Wort Gottes und das schön sauber lesen und auch anwenden und tun. Und dann wird uns der Teufel nicht erwischen. Das ist das große Ziel. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte einfach danken, dass du für jeden Menschen gestorben bist. Du willst auch jeden Menschen retten. Du bist der, der sein Blut für alle vergossen hat. Und du sagst uns ganz klar, dass zuerst Israel drin ist. Und nachdem Israel dein Heil verworfen hat, dass sie so lange vom Abstellgleis sind und genauso behandelt werden wie Heide, außer mit dem, dass du dein auserwähltes Volk wieder zurückbringst, aber mit dem Heil dass es jetzt nur Heil in dir gibt für Jude und Heide und am Schluss wirst du wieder Israel ganz retten und dass du uns auch dieses wunderbare Wort gegeben hast, wo wenn wir nur aufpassen, wen du anredest, wir genau erkennen können, was gemeint ist und so von dieser Verführung und von diesen Irrtümern völlig bewahrt werden können. Und ich danke dir, dass du sagst, was du meinst und meinst, was du sagst. Und dass wir heute in der Zeit der Heide einfach hingehen dürfen, die Leute Evangelisation anbieten, dass wir sie evangelisieren dürfen, dass wir ihnen auch sagen dürfen, dass es Gericht gibt, dass wir ihnen sagen dürfen, wer nicht glaubt, geht verloren, dass wir aber nicht fanatisch sein brauchen, sondern dass wir ganz einfach, so wie du es uns hier zeigst, es ihnen umsonst anbieten können, als Gnadengeschenk von dir und dass, wenn sie nicht wollen, dass wir es auch akzeptieren können und dass wir dann kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen, sondern dass wir kindlich dich bitten dürfen, gib uns geöffnete Augen. Das bitte ich für mich und für uns alle, dass wir einfach sehen, wo sind offene Seelen und dann lass ihnen wirklich das Evangelium zugutekommen und lass uns Werkzeuge deines Willens sein. Aber hilf uns auch, konsequent wirklich den Staub von den Schuhen zu schütteln und wegzugehen, wenn es nicht dran ist. Lass uns einfach lernen, biblisch zu handeln, auf dass du verherrlicht wirst und dass du mit uns wirklich handeln kannst. Wir beten dich dafür an. Amen.